Anstoß, der Fußball-Podcast.
Hallo, hallo. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anstoß. Ihr hört euren Lieblingspodcast und wir wollen heute mit einer Weltpremiere aufwarten. Mit etwas Einmaligem. Das hat's noch nie gegeben. Wir werden gleich zu Beginn der heutigen Folge jemanden anrufen. Und normalerweise müsste es jetzt schon im Hintergrund klingeln und ihr kennt die Person, die wir anrufen, auf jeden Fall.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo, hier ist Michael Augustin. Wer spricht denn da?
Guten Tag, hier spricht Fabian Wittke. Ach, ist das nicht Anstoß? Ach Mensch, das ist ja mein Lieblingspodcast. Was rufen Sie mich denn jetzt an?
Das ist ja ein Ding, ne? Die Aufnahme läuft übrigens schon, Fabian. Ich habe gesagt, dass wir heute mit einer Weltpremiere aufwarten. Ja, man muss dazu sagen, wir sind getrennt, aber doch ganz nah beieinander. Warum bin ich nicht in deinem Wohnzimmer und wo bist du denn überhaupt?
Genau, wir sind so ein bisschen wie die Kitas in Hamburg. Wir machen das, was die Kitas in Hamburg ab dem 18. Juni wieder machen. Wir sind sozusagen heute im eingeschränkten Regelbetrieb. Genau, ich bin unterwegs. Ich kann heute leider nicht guter Gastgeber sein in meinem häufig zitierten und immer warmen und vor allen Dingen auch warmherzigen Wohnzimmer. Aber ich glaube, wir machen trotzdem eine muckelige und natürlich auch weiterhin themenschwere und trotzdem locker leichte Montagsfolge für euch draus. Und Michael, ach Mensch, ich freue mich, dich zu hören. Ich habe dich schon richtig vermisst.
Ja, heute ist der 8. Juni 2020. Ich sitze in meinem Wohnzimmer und gerade eben war der Amazon-Mann schon da, hat geklingelt. Ich hoffe nicht, dass er nochmal wiederkommt oder dass der Nachbar kommt, denn ich habe gerade ein Paket für einen Nachbarn angenommen. Also wenn es gleich an der Tür klingelt, ich bleib hier sitzen. Ich werde nicht aufmachen und ich habe keinen Kaffee hier, ich habe nicht mal einen Schluck Wasser da. Ich bin ein schlechter Gastgeber im Gegensatz zu dir.
Es ist eine Amazon Prime-Jähre, die ihr hier live miterleben dürft und ja, ach komm, ich war schon so häufig bei dir, immer ganz ehrlich sagen, Michael Augustin kann, wenn er möchte, auch ein guter Gastgeber sein. Zum Beispiel damals, ne, als wir deine Wohnung mit eingerichtet haben, beziehungsweise beim Umzug habe ich damals geholfen. So haben wir uns übrigens kennengelernt, ohne Witz. Wir haben uns damals richtig kennengelernt, als ich neu in die Sportredaktion kam. Da habe ich erst mal ein paar Kisten in Auges Wohnung schleppen dürfen. Erst danach hat er gesagt, so komm, das lohnt sich auch für andere Projekte.
Ja, und jetzt schleppe ich dich hier durch den Podcast. Übrigens, an dieser Stelle müssen wir auch unsere Hörer in Australien begrüßen. Es gibt welche, nämlich genau drei. Das könnte daran liegen, dass wir in der vergangenen Woche mit Mirko Boland, dem Neu-Lübecker und dem ehemaligen Profi von Adelaide United telefoniert haben. Ja, hello to Australia.
Genau, also wir sind der Podcast, der aus eurer Sicht auf dem Kopf steht und herausgefunden haben wir das, und zwar gibt es so ein Auswertungstool und da freuen wir uns nicht nur über wachsende Fanschaften, sage ich jetzt mal, oder wachsende Hörerzahlen, so klingt es wahrscheinlich besser, sondern wir können auch ganz genau sehen, von wo ihr uns aus hört. Und ja, macht gerne weiter so, abonniert uns gerne, bewertet uns gerne, das hilft uns und das hält vor allen Dingen auch diesen kleinen schnuckeligen Bundesliga-Podcast am Leben.
Fabian, du warst ja gestern Reporter. Du warst ja in der zweiten Liga im Einsatz, Hannover gegen Heidenheim. Ich habe heute meinen Einsatz, also nach Aufzeichnung der Folge, im Volksparkstadion, wenn der HSV erneut nicht gegen Holstein Kiel gewinnen wird. Welche spannenden Geschichten hast du uns aus Hannover mitgebracht? Erzähl doch mal.
Ja, das war mein zweites Geisterspiel und eigentlich hat sich das so ein bisschen in Anführungsstrichen normalisiert, eingegroovt. Also wieder der Klassiker. Wir durften diesmal allerdings eine halbe Stunde früher ins Stadion als sonst. Eigentlich dürfen wir, das müssen wir dazu sagen, so ähnlich wie die Fans dann auch. Also für uns öffnen sich normalerweise die Stadiontore 2 Stunden vor Spielbeginn. Jetzt zu Corona-Zeiten und auch vor dem ersten Geisterspiel, das ich übertragen durfte gegen den Karlsruher SC, war das nur 1 Stunde vorher. Das haben wir jetzt ein bisschen verlängert und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, dass wir natürlich nicht einfach hingehen und auf den Platz setzen und dann loslegen, und sondern hin und wieder gibt es eben auch noch so Analysegespräche vorab, also Vorabgespräche nennen wir die, für unter anderem andere Wellen. Dann sagt in diesem Fall vor dem Spiel gegen den ersten FC Heidenheim der SWR, ja, was spricht denn heute für den ersten FC Heidenheim? Ja, übrigens bis gestern ja auch noch Aufstiegsaspirant gewesen, so ein bisschen das gallische Dorf hinter den Römern Bielefeld, Stuttgart und dem HSV, aber momentan ja eben dann auch aus dem Aufstiegsrennen möglicherweise verabschiedet.
Und da hast du gesagt, Marc Schnatterer. Marc Schnatterer spricht immer für Heidenheim.
Ein Verein namens Schnatterer oder auch
oder Schmidt.
Der Kulttrainer, darf man in diesem Fall, glaube ich, wirklich mal sagen, Kulttrainer seit 2007 dabei, seitdem der Verein in der Form, in der er jetzt besteht, gegründet wurde. Genau, also Vorab-Talk war das Thema, das dann natürlich auch bei NDR 2, bei unserem sozusagen Heimatsender, da gab es auch eine Fußballshow, Bundesliga-Show, also fast schon so ein bisschen eine Mischung aus Europapokalshow und Zweitligashow mit Wolfsburg gegen Werder und eben Hannover 96 gegen den ersten FC Heidenheim. Stuttgart gegen Osnabrück war auch noch mit am Start. Genau, also ich rein Fieber gemessen, alles problemlos geklappt. Was mir aufgefallen ist, war ein riesengroßes, weißes Viereck, so ein bisschen wie so ein Zauberwürfel, nur eben in ganz weiß. Und zwar war das die fette G-Klassenkarre von Marvin Dux, die da direkt am Eingang stand. Und ja, wie gesagt, die fiel mir schon tatsächlich ins Auge, so halbwegs legal und halbwegs irgendwie da vor der Schranke geparkt. Und Marvin Dux, der ja nicht nur traf, und dann ja auch im Anschluss nach dem 2:1-Erfolg von Kenan Kutscher von seinem Trainer, wie die gesamte Mannschaft frei bekam, war auch dann der Erste, der sich eben nicht in seinen Dienstwagen, den normalerweise alle Spieler von Hannover 96 von Volkswagen, darf man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen,
Dienst Volkswagen,
sondern es war so, dass der dann direkt sich an der Schlange vorbei schlängelte und an der Schranke vorbei schlängelte, dann in seinen weiten Wagen stieg und vom Hof brauste. Ja, Marvin Dux, ein bisschen so eine, ja, so eine Mischung aus Exzentriker, Enfant terrible und guter Zweitligastürmer.
Dann hast du ja auch diesen Fragebogen für die Einlasskontrolle im Rahmen der Durchführung des Sonderspielbetriebs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga ausgefüllt, nicht wahr?
Ja, genau so ist es. Auch da habe ich wieder fleißig Nein angeklickt. Das ist übrigens witzig, weil ich glaube, das ist mal verglichen mit diesen Einreisebestimmungen in die USA. Da muss man ja, glaube ich, immer so, ja, ich bin gesund, ja, ich bin und in Hannover oder beziehungsweise dieser DFL-Fragebogen sagt immer nein, ich mach das nicht, nein, ich habe das nicht.
Genau, pass auf. Ich hab den ja heute auch ausgefüllt, weil ich ja heute im Volksparkstadion bei HSV gegen Kiel im Einsatz bin. Ich habe auch schon Fieber gemessen, heute Morgen 35,6. Bei 38,0 geht die Ampel auf Rot, denn bekäme man keinen Einlass ins Fußballstadion. Ich möchte mal zwei, drei Fragen für die Hörer, die diesen Fragebogen noch nicht in den Händen gehalten haben, vorlesen. Da steht zum einen, ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben und habe in den letzten 14 Tagen ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten. Ankreuzen? Ja, habe ich angekreuzt. Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor. Habe ich auch ein Kreuz gemacht. Oder ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet außerhalb Deutschlands aufgehalten. Auch da habe ich ein Kreuz gemacht. Man kann da nicht so viel falsch machen. Man kann nur Fieber haben und dann wird's gefährlich. Also das nur mal so als Hintergrund für die, die sowas noch nie in den Händen gehalten haben. Ich darf den nicht vergessen mitzunehmen. Den habe ich hier schon in meine kleine Arbeitstasche für heute Abend gepackt. Was gab's noch in Hannover?
Bei Hannover 96 sieht das ein bisschen so aus, als würden wir im ganz kleinen Kreis nochmal die Konfirmation oder Kommunion oder irgendein Tauffest von jemandem nachfeiern, weil dann gibt es da so einen kleinen Pavillonfeld, das ihr aus dem Garten kennt und dann so zwei Bistrotische, aber da ist ja nicht die Sachertorte und auch kein Bienenstich drauf und auch kein Sekt oder auch für die kleinen Orangensaft in Gläsern abgefüllt, sondern da sind dann zwei Unterlagen Behälter, wo man sich dann eben genau diese ausgedruckten Papiere noch mitnehmen kann für die Leute und auch das erinnert ein bisschen an die Einreise, kennt ihr sicherlich auch alle, für die Leute, die das dann irgendwie verpasst haben. Normalerweise gehen dann ja die Stewards oder Stewardess auch durch die Flugreihen und geben schon mal diese Papiere aus. Und dann gibt es immer zwei, drei, die das dann irgendwie noch nicht hinbekommen haben. Die müssen das dann nämlich nochmal kurz vor der Einreise in das jeweilige Land nachholen. Ja, also für den Fall der Fälle, es ist gesorgt. Aber Auge, du hattest das ja auch schon mal gesagt. Man muss ja auch schon so ein bisschen dämlich sein, wenn man da jetzt ankreuzt. Übrigens, ich fühle mich heute nicht wohl. Ich habe übrigens das Röchelhusten und außerdem habe ich das Gefühl, ich habe erhöhte Temperatur. Ja, dann kann man sich die Einlasskontrolle auch sparen. Ne?
Ja, soweit deine Eindrücke aus Hannover. Wir wollen heute auch so ein bisschen natürlich über Werder Bremen reden, denn streiten wir noch durchs Ruhrgebiet, Dortmund, Schalke. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, dass mich am Wochenende die Bundesliga gelangweilt hat, vor allen Dingen am Sonnabend. Dass die Bayern Meister werden, ist ja völlig klar. Die Frage, die im Raum steht, knacken sie ihren eigenen Torrekord? Irgendwann in den 70er Jahren haben sie mal 101 Treffer pro Saison geschossen, in einer Saison geschossen. Schaffen sie das nicht? Ist ja eigentlich auch egal und ebenso egal ist, ob am Ende Borussia Dortmund oder RB Leipzig Leipzig Vizemeister wird, interessiert mich nicht. Es gibt eigentlich nur noch drei Dinge, die mich interessieren. Steigt Werder ab? Darüber möchte ich mit dir auch in der heutigen Folge reden. Ja. Holt Klaus Jasul am Ende genauso viele gelbe Karten wie Paderborn Punkte? Da steht es gerade 16-20. Jasul hat 16 gelbe Karten, hat den Rekord von Thomas Scheitu eingestellt. Er hat aber noch 4 Spiele Zeit, noch auf 20 zu kommen. 20 Punkte hat aktuell sein Verein, der SC Paderborn. Und dann, und damit wären wir schon in der zweiten Liga, auch das interessiert mich, wird Jos Luhukay am Ende 40 Spieler beim FC St. Pauli eingesetzt haben. Momentan steht er bei 36. Auch das ist ja irgendwie unfassbar. Wie soll sich eine Mannschaft da einstellen, wenn jedes Mal neue Leute, auch zum Teil Spieler aus der zweiten Mannschaft, auf dem Platz stehen? Ja, das sind meine Themen. Ansonsten ödet mich das gerade so ein bisschen an. Ich bin nicht mehr so unter Spannung.
Ich habe noch einen auch von vielen Fußball-Podcasts, das werdet ihr möglicherweise auch verfolgt haben, thematisiert. Natürlich die große Frage, die da hinzukommt, fast schon eine Kultfrage. Knackt Robert Lewandowski den Gerd-Müller-Rekord?
Schafft er nicht mehr.
Meinst du nicht mehr? Ich meine, okay, er hat jetzt die 50 gelbe Karte kassiert, er fehlt im nächsten Spiel.
Ja, hat noch 3 Spiele und muss noch 10 Tore schießen, ne?
Er hat, noch 7, oder? Hat Gerd Müller nicht, er hatte 40, ne?
Ja, stimmt. Gerd Müller hatte 40. Ja. Es gibt noch 4 Spiele in der ersten Liga. Lewandowski steht bei 30 Toren. Ich glaube, gut, die Bayern spielen noch gegen Werder. Aber, sorry, liebe Bremer. Nein, das wird er nicht schaffen, glaube ich. Das wird er nicht schaffen.
Ja, aber ansonsten hast du völlig recht. Das sind die Fragen, die jetzt noch unter den Nägeln brennen. Haut Klaus noch einen raus und schreibt er sich in die Geschichtsbücher? Und passt natürlich auch so ein bisschen zum Auftreten, und das meine ich irgendwie authentisch, sympathisch, zu seines Trainers, ne? Steffen Baumgart, der ja auch immer so ein bisschen daherkommt, als hätte er am Vormittag irgendwie noch 2-3 Autos über den Tüv gebracht und am Nachmittag sagt er dann so, jetzt komm, jetzt mache ich auch noch ein bisschen Fußball nebenbei. Ich hab ja auch noch die Liga-Mannschaft vom SC Paderborn, die betreue ich ja auch noch.
Ja, Paderborn ist der nächste Gegner von Werder Bremen. Wollen wir über Werder reden? Also Werder hatte ja gestern mal wieder reden, verloren. 0-1 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das 17. Kopfball-Gegentor, eine erschreckende Statistik. Und die 11. Heimniederlage, erst ein Sieg im Weserstadion in der aktuellen Saison. Trotzdem sagt Florian Kohfeldt, ich bin weiter optimistisch. Unser Ziel ist nun Rang 16. Ich glaube, dass ist auch nicht mehr die volle Überzeugung, die da bei ihm durchschimmert. Aber was soll auch andere sagen? Er muss ja versuchen, gute Stimmung zu verbreiten. Aber Grund für Optimismus gibt es in Bremen meiner Meinung nach gerade nicht so viel, oder?
Nee, ich finde vor allen Dingen auch, ich finde es wirklich tragisch mit anzusehen, weil ich finde, Florian Kohfeldt wirkt auch nur noch trotzig. Du hast es gesagt, was soll er sagen? Soll er sagen, wir steigen jetzt ab? Mich erinnert die Situation so ein bisschen an eine Mischung aus dem Hamburger SV und auch aus dem Abstieg von Hannover 96, als man irgendwie immer noch versuchte, Optimismus zu verbreiten, in einer Zeit, in der das gesamte Umfeld schon begriffen hat, dass das wird nichts mehr. Und die Frage, die wir auch auf unserem Instagram-Kanal gestellt haben, hat Werder zu lange an Florian Kohfeldt festgehalten? Ich sage, wenn das Ziel ist, das allererste Ziel, mit Werder Bremen die Klasse zu halten, dann sage ich ganz klar, ja. Ob man jetzt auch sagen möchte, okay, Florian Kohfeldt mag auch ein guter Trainer sein und der hat das Potenzial, das hatten vielleicht Hannes Wölfe und Kollegen und André Breitenreiter dieser Erde bei anderen Nordvereinen auch, aber sie konnten das nicht abrufen. Und ich finde, also ganz klar, meine Meinung, ich finde, dass Werder es verpasst hat, einen Trainer, der auf dem Markt war, wie zum Beispiel Bruno Labbadia, das sieht man jetzt ja auch bei Hertha BSC, dahinter ist man immer schlauer, zu verpflichten. Ich glaube, der hätte Werder nochmal vielleicht die entscheidende Wende gebracht. Ich sehe es nicht nur in der Qualität des Kaders geschuldet, auch wenn die 17 Saisonniederlagen natürlich auch für sich sprechen. Aber mal ganz kurz in die Karte sozusagen, in die Karte, die beschreibt, was noch auf uns zukommt, geschaut. Da haben wir auswärts Paderborn, zu Hause FC Bayern München, auswärts Mainz und zu Hause Köln. Also ich sehe das nicht. Ich sehe es nicht, dass das Werder noch ein Spiel in dieser Saison gewinnt.
Naja, in Paderborn können die Bremer schon gewinnen. Also ich möchte so einen leichten Einspruch erheben. Ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist, an Florian Kohfeldt festzuhalten. weil er ist 100% Werder. Er kennt die Mannschaft am besten. Er hat mit ihr in der vergangenen Saison mit einem Max Kruse noch im Team erfolgreichen Fußball gespielt. Kruse fehlt Werder. Das ist hinlänglich bekannt. Und ich glaube, du kannst ja nur dann den Trainer wechseln, wenn du von einem Besseren überzeugt bist. Natürlich wäre Labbadia frei gewesen. Kann man vielleicht drüber diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich das auch charmant, an Kofeld festzuhalten. Und es gab ja dieses zarte Zwischenhoch mit 2-1-0 Siegen, mit einem 0-0 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt gab es 0-3 im Nachholspiel gegen Frankfurt, das 0-1 gestern bei Wolkenbruch gegen Wolfsburg. Ich glaube, dass das große Bremer Problem ist, und das liegt nicht nur am Trainer, das liegt in erster Linie am Kader, die Offensive ist zu harmlos. Milot Rashica ist in der entscheidenden Saisonphase nicht fit und nicht in Form, war ja gestern nicht dabei. Selke ebenso wenig in Form. Pizarro steht schon im Werder-Museum, im Museum wahrscheinlich, ist keine große Hilfe mehr. Und Osako, Sargent und Woltemade und wie sie alle heißen, sind momentan auch keine Stürmer im Bundesliga-Format. Die einzige Bremer Hoffnung, Niklas Füllkrug kommt zurück. Und da frage ich dich, ist der Füllkrug halb voll oder halb leer?
Ja, das wäre dann wieder die Bildschlagzeile, Mut zur Lücke. Ja, weiß ich nicht, ob oder anders gesagt, macht Lücke Mut. Naja, ich meine, Niklas Füllkrug war ja immer in den vergangenen Monaten zwischen die Karriere ist beendet und er schafft es nochmal zurück. Ein wirklich toller Stürmer, wenn er fit ist, mit dieser berühmten Durchschlagskraft, er bringt einen guten Körper mit, ist jetzt auch kein klassischer Stürmer, der in der Bundesliga 15, 20 Tore schießt, aber auf jeden Fall, der eben diese häufig zitierte Wucht mitbringt, der Kopfball stark ist und so weiter und so fort. Ja, das wird mir Hoffnung machen. Was mir aber wiederum auch ganz viel Angst macht, und da sind wir vielleicht wieder bei der berühmten Floskel, dass du in der Defensive dann doch die Meisterschaften gewinnst und in der Offensive die Spiele. Werder ist in der Defensive so sicher, wie ich mich gefühlt habe bei meinen Abschlussklausuren in der Schule oder während der Schullaufbahn. Das ist halt einfach, Werder bekommt und vor allen Dingen in der Standardsituation viel zu viele Gegentore.
17 Kopfballgegentreffer, ich sag's nochmal, 17.
Ja, 17 Kopfballgegentreffer. Dazu muss man leider auch sagen, auch das gehört natürlich zur Defensive mit dazu, dass Jerzy Paslenka nicht mehr diese Quote hat, dass er mal so einen gefühlten 100%igen noch rausfischt, oder sondern der hält vielleicht das, was man so halten kann. Nicht weniger, aber eben leider auch nicht mehr. Und von daher, da mögen jetzt noch die Bartels und Bargfredes der vergangenen Jahre wieder zurückkommen. Aber ich habe Werder leider Gottes so ein bisschen abgeschrieben. Und zwar genauso dann wie, wann war das? Ich glaube 1979, 80, als Werder ebenfalls als vorletzter Abstieg. Ich glaube nicht, dass die letzte
Saison
wahrscheinlich Paderborn. Ja, Paderborn bleiben, aber es ist bitter, aber ich habe da einfach keine Hoffnung mehr. Und auch, wie gesagt, ich finde, es ist teilweise dann auch schon so wie so ein Influencer, der sagt, ich mache das hier alles nur, weil ich euch was Gutes möchte und ich halte jetzt irgendwie die Produkte in die Kamera, weil ich davon überzeugt bin, dass sie wirklich toll sind. Und in Wirklichkeit weißt du, dass der Influencer dafür Werbeeinnahmen einstreicht. Und genauso nehme ich es einfach Florian Kohfeldt trotz des Engagements, aber auch nicht ab. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er auch das Umfeld an der Weser, ich will nicht sagen für dumm verkauft, aber weißt du, du siehst ja auch die Entwicklung und du siehst irgendwie die Fehlerquote und du siehst, dass er eben nicht mehr aus dieser Mannschaft herausholen kann. Und trotzdem sagt er so, dass ihm die Tabelle Mut macht und dass Werder noch alle Möglichkeiten hat. Und jetzt müssen wir aber das Spiel gegen Paderborn gewinnen. Und wahrscheinlich sagt er das dann auch vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Aber ich meine, wenn wir sagen, wir brauchen noch so ein kleines zitiertes Wunder von der Weser, dann hättest du dieses Wunder eigentlich genau gegen Mannschaften wie gegen Wolfsburg und gegen Frankfurt gebraucht, weil da wären die Wunder noch zumindest realistisch gewesen.
Ich kann Florian Kohfeldt natürlich verstehen, dass er Mut verbreitet. Was soll er sagen? Es sind ja nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellen 16. Fortuna Düsseldorf. Aber Zur Wahrheit gehört auch, dass die Bremer deswegen, weil sie nicht mehr gegen Düsseldorf spielen, den Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können. Und zu Füllkrug sehe ich genau wie du, der war lange verletzt, den kann man jetzt ja nicht zum Hoffnungsträger hochstilisieren. Aber genau das tut Florian Kohfeldt ja zwischen den Zeilen. Und damit ist auch schon wieder gut beschrieben, wie aussichtslos die Lage in Bremen erscheint. Ich glaube auch, Werder wird sich zum ersten Mal nach 40 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga verabschieden. Wollen wir noch über die Lümmel von der Bremer Bank reden, die ja Oliver Glasner, der Wolfsburger Trainer, vor dem Spiel kritisiert hatte?
Ja, du meinst so, das war unlauterer Wettbewerb, weil es lauterer Wettbewerb war oder so ähnlich.
Ne? Genau. Glasner hat appelliert, man solle sich doch in Geisterspielen solidarisch verhalten. Da möchte ich mal fragen, was du davon hältst. Natürlich haben die Bremer viel Rabatz gemacht von außen, haben versucht, die Mannschaft zu motivieren, zu beeinflussen, zu trommeln, zu klatschen, zu trampeln, dann auch auf Sitzschalen zu hauen, um so ein bisschen Geisterspielatmosphäre oder ein bisschen Atmosphäre, die gegenüber die Geisterspielatmosphäre hinausgeht, zu erzeugen. Ich will jetzt nicht meine Meinung vorwegnehmen, aber was hältst du davon und vor allen Dingen von der Kritik, die Glasner nach dem Spiel ja auch wieder so ein bisschen eingefangen hat?
Also ich muss ganz klar sagen, ich finde, das ist völlig in Ordnung, so vorzugehen. Ich finde das auch überhaupt gar nicht unsportlich. Da musst du auch nur mal in andere Sportarten schauen, die nicht vor so vielen Zuschauern spielen, wie jetzt die Fußballer oder die Fußballteams oder die Bundesligisten. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal Tischtennis anguckst oder du schaust dir Beachvolleyball-Matches, ja, oder Beachvolleyball-Matches oder so, da hast du das ganz häufig, auch bei einem eigenen Ass, oder ich meine, wenn auch dann der Gegner, ich sag mal jetzt beim Beachvolleyball, bei einem Angriff den Ball ins eigene Netz haut, also den Ball nicht rüber schafft, sondern dann irgendwie so ein Schmetterball ins eigene Netz legt, dass du dann auf der anderen Seite dich auch sehr darüber freust. Du freust dich über den Fehler des anderen oder eben auch beim Tischtennis, du kennst es auch, dann gibt es irgendwie so einen Ballwechsel und dann ballst du die Faust und rufst dann nochmal was raus und drehst dich vielleicht auch nochmal um zum Trainer und so weiter und so fort. Ich glaube, das gehört auch schon zu diesen Spielchen dazu und ich meine, wir unterhalten uns jetzt ja nicht darüber, dass die Auswechselspieler der Bremer da durchweg die Wolfsburger beleidigt haben, sondern sie sind halt laut in Erscheinung getreten, sie haben ihr eigenes Team unterstützt und wie gesagt, nochmal gesagt, dass wenn du Sportarten dir anguckst, wo nicht so viele Zuschauer nach Hause kommst und in Turnhallen, auch weiß ich, Hallenvolleyball und so dir anschaust, dann ist es ja auch häufig die Leute, die da vor Ort sind, die da auch das Team dann unterstützen. Das ist ja meistens auch irgendwie die zweite oder die dritte Mannschaft oder das sind irgendwie die Eltern oder das ist möglicherweise die Partnerin oder der Partner des jeweiligen Spielers. Und da ist es doch völlig normal, dass du dann da irgendwie mit jubelst, mit grölst und da vielleicht irgendwie noch eine Trommel irgendwie aus dem Kinderzimmer mitbringst und da Kabatz machst. Also ich finde, das ist völlig in Ordnung. Und wenn man auf diese Art und Weise sich dann einen Mini-Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, finde ich das völlig in Ordnung.
Ich finde das auch völlig legitim, weil man muss ja alle Register ziehen in einer so aussichtslosen Lage, in der sich Werder Bremen als Tabellenvorletzter befindet und würde jeder Trainer vielleicht auch so machen oder jede andere Mannschaft. Also ich fand die Diskussion ein bisschen weltfremd, ehrlich gesagt. Worüber wollen wir jetzt reden, Fabian? Hast du einen Wunsch?
Ja, also ich würde ganz gerne über den absoluten Topscorer von Borussia Dortmund auf Borussia Dortmund noch zu sprechen kommen, und zwar
Marcel Schmelzer.
Es ist Marcel Schmelzer nicht. Es ist der Mann, der auf den Spuren von Udo Wald verbotenerweise unterwegs war. Er wollte nicht Udo Wald besuchen, er war aber trotzdem ein Superstar auf der Wald, um seine Haare richten zu lassen. Und ihr wisst schon, wen ich meine. Natürlich ist es der Superstar von Borussia Dortmund, Jadon Sancho, der sich verbotenerweise die Haare hat machen lassen.
Und ich soll jetzt sagen, ob mir die Frisur gefällt oder nicht? Oder worauf willst du hinaus?
Ich würde ganz gerne über Jadon Sancho noch auf Borussia Dortmund kommen und mit der Frage versehen, ist es die letzte Saison von Lucien Favre? Ist eigentlich Borussia oder Vize-Borussia Dortmund das neue Vizekusen der 2010er? Und wer wird der neue Trainer von Borussia Dortmund? Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz, Jadon Sancho hat sich die Haare machen lassen, ist irgendwie da weggeflogen, hat auch noch einen Rüffel von Emre Can, dem Torschützen vom Wochenende bekommen. Und meine Frage ist, ist das normal? Hat sich Jadon Sancho adäquat verhalten als ein 20-Jähriger?
Nee, hat er nicht.
Ne, aber genau, als ich sag jetzt mal, als ein 20-Jähriger, der ein bisschen wie bei Frau Holle, ne, ist das so, sich im Prinzip da unter diesen Regen stellen kann und weiß, es wird in jedem Fall einen Gold- und Geldregen geben, welcher europäische Spitzenverein diesen Regen über mir herablässt, das kann ich mir noch aussuchen. Aktuell verdient er rund 6 Millionen im Jahr. Das sind übrigens, habe ich mal runtergerechnet, 125.000 Euro pro Woche. Und das sind 4.032 Euro am Tag, wenn der Monat 31 Tage hat. Und damit würde ich sagen, also hat die Gesellschaft, hat der Fußball Jadon Sancho verdorben, der ja auch Eltern hat, die aus Trinidad und Tobago kommen. Das sage ich nur deshalb, weil das eben auch entsprechend strukturschwache Länder sind und das dann eben auch eine Diskrepanz darstellen kann zwischen eben absoluten Konsumwahnsinn und vielleicht auch Heimatländern, die nicht mal festes Mauerwerk aufweisen. Oder ist Jadon Sancho einfach nur ein Bengel ohne Manieren? Ne? Also haben wir ihn verzogen?
Ich weiß,
oder ist es ein Bengel ohne Manieren? Ja.
Naja, Jadon Sancho ist Teil der Fußballblase und dazu gehört es halt bei jedem Verein, dass man sich viele Gedanken macht, wie man ein Tor bejubelt vor dem Spiel. Man macht sich viele Gedanken um seine Frisur. Ich glaube, Fußballer gehen im Schnitt auch deutlich häufiger zum Friseur als wir beide und die Frisuren sind vielleicht auch ein bisschen teurer. Aber natürlich hat Jadon Sancho damit denselben Fehler gemacht wie Heiko Herrlich, der damals ja das Quarantänehotel der Augsburger verlassen hat, um sich Zahnpasta und Handcreme zu kaufen. Und er ist sanktioniert worden. Es gibt eine Strafe für Jadon Sancho. Waren das 10.000, 100.000 oder 10.000? Ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher.
Ich meine, es waren 10.000 Euro.
Ich habe ja den großen Vorteil, dass ich hier in meinem kleinen Wohnzimmer googeln kann und Strafe Jadon Sancho, das ist ja schon ein großer Unterschied. Er hat sich auf jeden Fall über die Strafe beschwert, die er bekommen hat. Hat sie auf seinen sozialen Medien als
Absolute Joke, ne?
Ja, Absolute Joke, absoluter Witz. Die Strafe ist wie hoch? Jetzt müsste ich mal den Text hier überfliegen. Eigentlich sollte man das ja wissen, ne, als Sportjournalist, wie hoch die Strafe ist. 10.000 Euro oder 100.000 Euro. Ich finde es hier gerade nicht, das finden wir aber noch raus. Er ist wütend über die DFL-Geldstrafe, steht hier. Wie hoch ist die Strafe? Oh, jetzt müssten wir jemanden haben, der sich im Internet ein bisschen besser auskennt. Ich finde es hier gerade nicht. Es ist hier
der
nicht.
Der am Reinhard Snacks Taktiktisch sitzt und dann einfach sagen kann. Ich meine aber auch, ich hatte mich da so ein bisschen eingelesen. Ich meine auch,
dass. In nicht bekannter Höhe. Okay.
Genau.
In nicht bekannter Höhe.
Ich auch. Als du jetzt nämlich gerade eben sagtest, 10.000 oder 100.000, hast du mich ein bisschen verunsichert. Ich meine nämlich auch, dass die nicht veröffentlicht wurde.
Es war auf jeden Fall ein teurer Friseurbesuch, aber ich finde, das sagt ja viel über Fußballer. Es ist total gefährlich und auch gemein, die alle so in einen Sack zu stecken. Ja. Aber Jadon Sancho ist ein Fußballer Anfang 20, der viel Geld verdient, in frühen Jahren schon sehr viel Geld verdient hat, der ein Star ist auf dem Fußballplatz, den Sie kennen in Deutschland, auf der ganzen Welt, in England sehr beliebt. Er ist ein Social-Media-Star und ich glaube, das gehört zu seiner gedankenlosen Welt, also zu einer Welt, in der Fußballern sehr viel abgenommen wird und in der es normal ist, dass man außerhalb der Corona-Zeiten den Friseur ins Hotel kommen lässt. Er hat einfach gedankenlos gehandelt und diese Gedankenlosigkeit ist ihm und natürlich auch anderen Fußballern bei anderen Vereinen in einem ähnlichen Alter antrainiert worden, weil Fußballer halt relativ unbeschwert ihren Job nachgehen können und sich nicht um so viel kümmern müssen und auch sich gar nicht um so viele Sachen Gedanken machen müssen. Und ich glaube, so könnte man diesen Friseurbesuch von Jadon Sancho erklären. Natürlich ist es scheiße, aber es wundert mich irgendwie gar nicht. Und es wundert mich auch nicht, dass die DFL ihn jetzt nicht aus dem Verkehr zieht oder so. Also sie will natürlich das Konzept durchdrücken, aber sie nimmt halt auch solche Aussetzer genauso. Das Kabinenvideo von Salomon Kalou bei Hertha BSC, all so etwas wird in Kauf genommen und das Thema versickert irgendwie. Es wird ja dann auch am Wochenende wieder gespielt werden oder jetzt in der Woche sogar, dann wird ihr das Pokalhalbfinale mit unserem Freund Lukas Kwasniuk übrigens, der Trainer des ersten FC Saarbrücken ausgetragen. Schöne Grüße. Ja, also so sehe ich das ungefähr mit Jadon Sancho und seiner neuen Frisur.
Wunderbar, dann schaffe ich jetzt möglicherweise die Überleitung. Ich grüße natürlich auch nochmal Herrn Kwasniuk in die Garage, ne, wo wahrscheinlich jetzt gleich wieder Darts gespielt wird und er diesen Podcast hört, hat er ja uns auch versprochen. Aber was ich fragen wollte ist, wird eigentlich Jesse Jadon Sancho den Marsch blasen in der kommenden Saison? Also Jesse Marsch, habe ich gelesen, guter Co-Trainer, ne?
Ja.
Bei RB Leipzig, kam auch jetzt zuletzt aus New York, eben ist ein großer Brausetrainer und ist zuletzt oder beziehungsweise aktuell Trainer bei RB Salzburg, soll, ist US-Amerikaner, früher auch Spieler gewesen in der Major League Soccer, soll bei Borussia Dortmund auf dem Radar sein, genauso wie Niko Kovac. Und die zweite Frage, die natürlich auch inkludiert ist, wird Jadon Sancho eigentlich in der kommenden Saison überhaupt bei Borussia Dortmund spielen?
Ich glaube nicht. Der ist mittlerweile aus dem Verein rausgewachsen. Er wird nach England wechseln, wo es am meisten Geld zu verdienen gibt. Das ist meine Prognose. Und deine Frage impliziert ja, dass Lucien Favre nicht mehr Trainer in Dortmund sein wird. Da ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Nee, ist nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt der leise Abschied wird. Also ich glaube, es ist ja keine wirklich schlechte Saison, aber ich glaube, die Talks und Kehls und so, dass die und Sommers, dass die vielleicht jetzt so langsam sagen.
Watzke so, vor allem. Aki Watzke.
Aki natürlich auch noch. Wir haben jetzt alles gemacht, wir haben jetzt vieles probiert, aber mit Lüsier werden wir immer wieder ein guter Zweiter in Deutschland und möglicherweise auch mit dem neuen Trainer, aber ich glaube so ein bisschen, geht auch rein, dass Borussia Dortmund jetzt ja auch nicht so ganz erfolgreich in der Champions League war, auch wenn sie am PSG, und das kann man natürlich auch machen, und am Paris Saint-Germain gescheitert sind. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es das war und dass dieses Feuer und die Leidenschaft aus der Mannschaft auch raus ist. Nach wie vor, Dortmund spielt einen guten Ball. Man muss aber auch nach wie vor sagen, Dortmund hat auch einen überragenden und auch herausragenden Kader. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob vom Kader her, und das wäre auch meine Frage an dich, ob vom Kader her Borussia Dortmund wirklich so viel schlechter ist als Bayern München oder ob Hansi Flick einfach mehr aus dem Bayern rausholen kann.
Also, meine Tendenz geht in eine ähnliche Richtung, das möchte ich vorweg schicken. Ich glaube auch, dass sich die Wege von Favre und Dortmund im Sommer, also nach dieser Saison, trennen werden, zumal Favre ja neulich in einem Sky-Interview ausführliche Gespräche nach der aktuellen Saison angekündigt hat. Dortmund spielt aktuell einen sehr guten Fußball. Dortmund hat, finde ich, auch so ein Lewandowski-Double in Jung verpflichtet mit Erik Haaland. Also Dortmund ist total gut aufgestellt. Aber das Problem ist, Borussia Dortmund war in dieser Saison nicht da, als die Bayern die Flanke geöffnet haben. Sie haben geschwächelt, als Niko Kovac noch Trainer war, als die Bayern mit 1:5 in Frankfurt verloren haben. Dann kam Hansi Flick und Flick hat von seinen, ich glaube, 25, 26 Spielen genau 2 verloren. Gegen Leverkusen und gegen Mönchengladbach. Also beide Hinspiele. Und in der Phase hätte Dortmund da sein müssen, aber in der Phase schwächelte der BVB selber. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, gegen wen ist Borussia Dortmund aus dem Pokal rausgeflogen? Gegen Werder Bremen. Gegen Werder Bremen, auch das war eine vermeidbare Niederlage. Stell dir mal den Tabellenzweiten Borussia Dortmund jetzt Anfang Juni vor, mit der Aussicht, noch einen Titel holen zu können. Also als Pokal-Halbfinalist. Der Rückstand auf die Bayern wäre ähnlich groß, aber dann könnte man immerhin noch sagen, ja, wir können ja noch den Pokal holen. Wir haben ja noch die Chance auf einen Titel. Aber so steht jetzt schon seit vielen Wochen fest, dass Borussia Dortmund auch diese Saison ohne Titel abschließen wird. Und das fällt dann natürlich Lucien Favre auf die Füße. Dem sagt man ja nach, er sei kein Titeltrainer. Sehe ich ein bisschen anders. Also er hat mit Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach 2 Vereine trainiert in Deutschland. Da wäre eine Meisterschaft ein mittleres Weltwunder gewesen. In Frankreich hat er keinen Titel geholt, aber in der Schweiz war er ein sehr erfolgreicher Trainer. Und wenn du so in eine Dynastie hinein Borussia Dortmund übernimmst, die von Bayern München dominiert wird, die Bayern werden jetzt demnächst zum 8. Mal in Folge deutscher Meister werden, da muss wirklich alles stimmen. 34 Spiele in Folge. Und das, was nicht stimmte, und das muss man Favre vorwerfen, dass die Mannschaft nicht punktgenau da war in der Hinrunde, als die Bayern eine Schwächephase hatten. Und in dieser Phase hätte sich Borussia Dortmund eigentlich einen ausreichend großen Punktevorsprung erspielen müssen. Und so wird es am Ende ein zweiter oder ein dritter Platz, ich vermute mal ein zweiter Platz werden. Ja, sieht so aus, als wäre Dortmund der erste Verlierer, aber man muss es auch mal so ein bisschen relativieren. Es wird in Europa auch nicht viele Mannschaften geben, die Bayern München schlagen, und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren auch schwierig werden, Meister zu werden. Aber auch so das Verhältnis zwischen diesem polterigen Ruhrpott-Proll Aki Watzke und dem eher zaudernden, zaghaften und auch manchmal etwas verwirrt wirkenden Lucien Favre, das passt auch nicht so zusammen. Dann ist man wieder so bei dieser Klischee-Kritik, der passt nicht ins Ruhrgebiet. Und ich glaube, diese Dinge werden in der Bewertung nach der Saison alle dann zusammenfließen und das Ergebnis wird sein, dass sich Favre und der BVB trennen werden.
Ja, und dazu muss man natürlich auch noch sagen, was man dabei auch nicht vergessen darf, dass er, ich will nicht sagen angeschlagen, aber ich will auf jeden Fall schon so ein bisschen belastet ja auch in die Saison gegangen ist. Das war ja auch ein großes oder ein großer Bonus, den die Verantwortlichen der Dortmunder Lucien Favre ausgesprochen haben, nachdem er in der vergangenen Saison diese 9 Punkte verspielt hat. Er hat sie natürlich nicht alleine verspielt, wissen wir auch. Aber er hat es zu verantworten.
Ja, das stimmt auch.
Er ist der Teammanager. Die haben diese 9 Punkte verspielt. Und dann haben sie gesagt so, okay, nein, unser Mann ist Lucien Favre. Und wir basteln jetzt nochmal so richtig einen raus. Ne? Und wir bauen den Kader nochmal aus und wir stabilisieren die Abwehr mit Mats Hummels und so. Und genau was du sagst, unterstreiche ich zu 100%. In der Schwächephase, als der FC Bayern München nicht da war, da musst du dann da reingrätschen, gerade wenn du weißt, okay, Bayern München ist nur ganz, ganz, ganz schwer, da vom Sockel zu stoßen. Dann musst du aber auch da sein, wenn du in diesem Zweikampf bestehen willst. Und das hat nicht funktioniert. Dafür mag es nicht nur den Grund Lucien Favre geben, sondern wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele. Und Jürgen Klopp, der ja auch bis 2015 Borussia Dortmund Trainer war, der hat ja gesagt, ich brauche gar kein Plädoyer auf Lucien Favre halten. Das ist ein toller Trainer und von 10 Teams, die spielen, könnte ich immer heraussehen, welches Team jetzt von Lucien Favre gecoacht wird. Will heißen, also man kann da schon diese Spielphilosophie erkennen. Das ist ja auch ganz wichtig, diese Handschrift des Trainers, wie sie immer genannt wird.
Attraktiver Fußball,
Attraktiver Fußball. Das ist ja auch alles nicht schlecht, ne? Das ist ja genauso wie damals mit Tuchel, damit will ich sagen, als der doch mit, ich glaube, 78 Punkten Vizemeister wurde.
Ja, der war immer ein Pokalsieger noch, ne?
Der war noch Pokalsieger. Aber damit will ich nur sagen, am Ende, wenn du dann nicht Meister wirst und das der Anspruch ist, dann musst du vielleicht mal was Neues versuchen, ob es tatsächlich dieser benannte Jesse March ist, der jetzt noch Trainer bei Salzburg ist, wo auch der Sportdirektor schon gesagt hat, so nach Rose geben wir nicht den nächsten sofort wieder an eine Borussia ab. Oder ob es Niko Kovac wird, wer auch immer. Aber es wird da frischen Wind geben und ich glaube, auch wenn es ein bisschen floskelhaft klingt, das kann der Liga nur gut tun und vor allen Dingen auch Borussia Dortmund.
Ja, aber die Bayern werden auch in der kommenden Saison eine starke Mannschaft haben. Bist du bereit, so ein bisschen durchs Ruhrgebiet zu cruisen und den kurzen Weg von Dortmund nach Gelsenkirchen zu fahren? Also du musst nicht persönlich hinfahren, aber ich würde dir gerne ein Zitat vorlesen. Ein Zitat von Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04. Pass auf, Ohren gespitzt. Peter Peters hat in den vergangenen fast 3 Jahrzehnten unseren Verein entscheidend mitgeprägt. Dabei hat er mutige und weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Clubs mitgetragen. Ohne ihn wäre der FC Schalke nicht der Verein, der er heute ist. Dafür gebührt ihm unser Dank. Wir reden über Peter Peters, den Graf Zahl von Gelsenkirchen, Finanzvorstand beim FC Schalke 04, der ja nun nach 27 Jahren aufhört, von einer angeblich einvernehmlichen Trennung war da zu lesen. Und dieser Peter Peters steht ja wie kein Zweiter für die Misswirtschaft bei Schalke 04. Der aktuelle Schuldenberg ist viel höher als der Mount Magat. 197 Millionen Euro. 197 Millionen Euro. Und dann diese warmen Worte zum Abschied. Also auf Schalke haben sich alle lieb. Ne? Also die können machen, was sie wollen. Da ist alles okay. Schöne, heile Welt, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist kompletter Wahnsinn. Also vor allen Dingen, wenn du weißt, mit welcher Leidenschaft die Fans rund um Gelsenkirchen oder da im Pott ihren Verein unterstützen, mit welcher Leidenschaft dieser Verein selbstverständlich einen Weg in die Wohnzimmer findet und das Wochenende begleitet und das in diesem Fall Leidenschaft wirklich bedeutet, dass du eine Bereitschaft hast, eine Leidensfähigkeit dir anzueignen und dein Wohl und Weh von diesem Verein abhängig machst, dann ist es wirklich bitter, wie dann da oben so ein paar, ich sag's jetzt einfach mal so, gefühlte Großkotte sitzen, die sich von diesem Kumpelclub lossagen und mit einer derart hohen Geschwindigkeit diesen Traditionsverein dagegen die Wand fahren und nicht nur eben finanziell, sondern auch was das Image angeht und was die Öffentlichkeitsarbeit und die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, das ist schon wirklich frappierend. Also das ist wirklich schon ganz, ganz bitter zu beobachten. Und ja, so wie so häufig in den letzten Jahren mal wieder unfassbar viel Geld in Spieler gesteckt, die, so wie es ja den Anschein macht, nicht zusammenpassen, trotz eines Trainers, der meines Erachtens auch ein guter ist, zumindest hat er es schon mal gezeigt, aber da jetzt eben, darf man eigentlich bei Schalke sagen, die Kohlen aus dem Feuer holen.
Darf man, klar.
Man kann wirklich froh sein als Schalker, dass sie nicht im Abstiegskampf stecken. Ohne Witz, ich glaube, Schalke wäre sonst in diesem Jahr abgestiegen.
Ja, die haben, die zehren noch von ihrer Hinrunde und die 197 ja. Millionen Euro sind natürlich nicht nur entstanden, weil Schalke viel Geld für viel durchschnittliche Spieler ausgegeben hat, sondern auch Schalke hat ja massiv in die Infrastruktur und auch in den Nachwuchsbereich investiert. Aber am Ende steht da halt dieser Schuldenberg, 197 Millionen Euro, aber warme Worte von Clemens Tönnies an Peter Peters. Dem liegt die Fußballwelt zu Füßen. Also mit diesem Zeugnis kann er überall einsteigen. Und die Fußballfunktionäre sind ja auch vergesslich. Die sind ja teilweise dement. Ich glaube, um Peter Peters müssen wir uns keine Sorgen machen. Fabian, bist du bereit für unsere große, nie übertroffene, für unsere Lieblingsrubrik, der eine überrascht den anderen?
Aber sowas, ich habe was Schönes vorbereitet. Aber du darfst dir aussuchen, weil du heute der Organisator, der Strippenzieher bist, sozusagen die fleischgewordene Augsburger Puppenkiste, du schnürst das Theaterstück nachher zusammen im schönen Hamburg und von daher kannst du dir aussuchen, willst du überrascht werden oder soll ich überrascht werden als Erstes?
Also ich überrasche dich. Wir fangen mal langsam an. Weißt du, was heute auf den Tag genau vor 30 Jahren war?
Haha, ja, und zwar, weil ich das vorhin bei Twitter auf unserem Anschlusskanal gelesen habe, den du ja
du Fuchs.
Und legst und gießt und auch ein bisschen düngst mit tollen Informationen. Ja, vor 30 Jahren, auf den Tag genau, machten wir uns auf den Brenner. Na, wir sind schon auf dem Brenner, wir brennen schon darauf, die deutsche Nationalmannschaft Tour in Richtung Italien. Und am 10.06. ging es los gegen die Jugos, glaube ich, oder?
Ja, gegen Jugoslawien 4-1, Lothar Matthäus in der Form seines Lebens, der super Sololauf über den halben Platz, hat den Ball in der eigenen Hälfte angenommen und dann mit seinem starken rechten Fuß ins Tor gedonnert. 4-1 gegen Jugoslawien. Genau, also vor 30 Jahren begann die WM in Italien, deswegen auch bei Twitter eine kleine Umfrage. Da haben wir gefragt, wer war euer WM-Held? Also welcher deutsche Spieler? Und wir haben ein paar Namen vorgegeben. Andreas Brehme als Matchwinner im Finale gegen Argentinien. Rudi Völler, in dessen Locken ja Spucke von Frank Rijkaard klebte. Dann haben wir Lothar Matthäus, der das Turnier seines Lebens gespielt hat, und Günther Herrmann, der auch Weltmeister geworden ist. Aktuell, jetzt kurz vor Aufzeichnung der Folge, haben 38% für Günther Herrmann gestimmt. Ja, gut. Und zur WM 1990 möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Ich bin so ein bisschen gerade in Nostalgielaune. Das liegt auch daran, dass ich an einer Serie zur WM 1990 arbeite und mich in den vergangenen Tagen ganz viel im Internet bewegt habe, alte Zusammenfassungen der Spiele gesehen habe, teilweise alle Tore gesehen habe und ich muss mal fragen, ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Du warst damals, glaube ich, knapp 6. Ne? Wie präsent ist die WM 1990 noch für dich?
Ganz dunkel. Also wirklich ganz dunkel. Obwohl, wir hatten einen Fernseher. Ich bin kein Fernsehkind gewesen. Ich durfte wirklich ganz, ganz spät irgendwann mal ein bisschen Fernsehen und Computerspiele auch ganz wenig. Aber wir hatten einen Fernseher, einen sehr, sehr kleinen Fernseher im Wohnzimmer stehen. Und ich erinnere mich daran, als in der Tagesschau damals die Wiedervereinigung kam und mein Vater sagte, heute ist ein großer Tag, und so ähnlich war es auch mit dem WM-Finale 1990. Da war ich, wie gesagt, noch sehr klein. Da war ich noch gerade 6 Jahre alt. Stimmt das? Ja, genau, 6 Jahre alt. Und dann watschelte ich da mal so durchs Wohnzimmer und mein Vater guckte mich dann so eine Mischung aus gerührt und Gönnerblick, weißt du, so ein bisschen aus so, Wahnsinn, toll, ich bin gerührt, und so dieses Wow, wir können ein bisschen stolz auf uns alle sein. So schaute er mich dann an und ich habe das natürlich nicht begriffen, aber habe wirklich noch dieses Bild vor Augen, dieser Kameraschwenk durch das Olympiastadion von Rom und diese schwarz-rot-goldenen Fahnen, dieses Fahnenmeer, das habe ich noch vor Augen. Ich müsste jetzt, glaube ich, lügen, wenn ich sage, ich sehe noch den genussvollen legendären Gang von Franz Beckenbauer mit der Medaille um den Hals über das Spielfeld, das glaube ich nicht mehr. Das habe ich dann später durch Bilder mir nochmal nachgelesen. Aber diese Fahnen, diese Deutschlandfahnen da im Stadion und im Abendhimmel von Rom, die habe ich noch so ganz leicht, so ganz verschwommen.
Es wäre also fies, wenn ich dich jetzt nach dem Weg der Deutschen zum WM-Titel fragen würde, Spiel für Spiel, oder bekämst du die noch zusammen? Keine Angst, ich habe auch noch andere Fragen.
Bekomme ich auf gar keinen Fall zusammen.
Okay.
Also das kann eben ich wusste das mit dem Auftaktspiel gegen Jugoslawien. Und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, weil meine Frage auch so ein bisschen in die Richtung geht. Möglicherweise wird sie für dich ein bisschen einfacher, aber also würde ich jetzt einfach nicht so zusammenbekommen.
Pass auf, dann machen wir das schnell. Ich bin da gerade auch drin im Thema, weil ich mich seit Tagen sehr damit beschäftige. 4-1 gegen Jugoslawien, dann 5-1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, 1-1 gegen Kolumbien, drittes Gruppenspiel mit Carlos Valderrama, der sich minutenlang nach einer Schwalbe auf dem Rasen gewälzt hat, der mit der Trage vom Feld getragen wurde und dann wie ein junger Reh kurz danach wieder über den Rasen sprang. Dann haben wir das legendäre Achtelfinale gehabt, 2-1 gegen die Niederlande. Rijkaard spuckt Völler zweimal in die Locken, beide sehen rot. Dann gab es ein gequältes 1-0 gegen Tschechien im Viertelfinale. Der Sieg gegen England im Elfmeterschießen. Stuart Pearce verschießt für England. Chris Waddle jagt den Elfer übers Tor. Am Ende Deutschland im Finale gegen Maradonas Argentinier. Ein schwaches Finale, weil Argentinien sehr defensiv gespielt hat. Und am Ende 1-0 durch den verwandelten Foul-Elfmeter von Andy Brehm. Und schön auch, ich habe mir danach die Pressekonferenz angeguckt, auch im Internet mit Franz Beckenbauer. Herrlich ehrlich, also seine Spielanalyse, natürlich hat er sich über den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gefreut, aber er hat auch ganz unverblümt gesagt, ja, es war ja kein gutes Fußballspiel, so sinngemäß, konnte ja auch keins werden, weil dazu gehören ja zwei Mannschaften, die Argentinier hätten sich ja nur hinten reingestellt und hätten das eigene Tor verbarrikadiert. Also, boah, das sind schon mal auch kritische Aussagen im Moment des Triumphes. Solche deutlichen Aussagen konnte man häufiger hören von Beckenbauer bei dieser WM und würde ich mir heute von einigen Trainern auch wünschen. So, jetzt kommen wir aber zum Spiel. Wir sind ja immer noch in unserer Rubrik, der eine überrascht den anderen. Es geht um die 90er WM-Helden und ich habe mir drei rausgepickt und zu denen sind mir Fragen eingefallen. Möchtest du mit der schwierigsten Frage oder mit der einfachsten Frage anfangen?
Mit der schwierigsten.
Okay, Thomas Hässler. Thomas Hässler hat die Deutschen ja damals zur WM geschossen. Thomas Hässler ist ja mittlerweile Trainer. Und zwar in seiner Geburtsstadt Berlin. Weißt du wo?
Ja, ich habe es gerade neulich irgendwo gelesen. Und zwar irgendwie, ich bin ins Internet gegangen und habe gesehen, irgendwie der Verein, bei dem Thomas Hässler Trainer ist, möchte mit ihm verlängern. Und da dachte ich so, okay, das interessiert mich mal so überhaupt gar nicht. Da klicke ich jetzt mal nicht drauf. Hätte ich das mal gemacht. Das ist nicht der Athletikverein, oder?
Nee, das ist ein Berliner Landesligist, der BFC Preußen, und da hat Thomas Hässler, BFC Preußen, also nicht BFC Dynamo, der ehemalige Mielke Stasi-Verein, sondern der BFC Preußen. Ich habe die Frage genommen, weil das gerade so natürlich nicht auf den ersten Seiten der Sportteile, aber ein Thema in den Medien war. Hässler hat seinen Vertrag da gerade bis 2025 verlängert, und auf dem Foto, was ich mir dann auch nochmal angeguckt hat, sieht man so ein Mega-Tattoo auf Hässlers rechtem Arm, so ein prolliges Tribal. Also Thomas Hässler ist so ein bisschen, Dschungelcamp lässt grüßen, ist so ein bisschen in die Prollo-Ecke abgewandert, ist so mein Eindruck.
Ja, wieso nicht? Ich meine, so ein Tribal, wahrscheinlich müssen seine Spieler, so, oder vielleicht der Kapitän von wie hast du gesagt, BFC Preußen, der läuft auch nicht mit einer Kapitänsbinde auf, sondern mit so einem Ed Hardy-Tattoo-Strom wahrscheinlich.
Ja, das ist, ja, echt so ein Ed Hardy-Zeichen. Also so ein Arschgeweih nur auf dem Arm. Das hat Thomas Hässler da. So, weiter im Text. Ja. Zweite Frage. Günther Herrmann ist eben schon mal angeklungen. Einer von wenigen Weltmeister ohne Einsatz damals bei Werder Bremen. Was macht er heute? Was macht Günther Herrmann heute? Weißt du das?
Günther Herrmann, habe ich mal gelesen, war bis 2000, war irgendwie auf jeden Fall in den 2010ern, war er noch zweimal Trainer beim FC Oberneuland.
Gut.
Das habe ich mal gelesen.
Ja, aber, gut. Ganz, ne, ganz also heiß. Ja, du bist ganz dicht dran.
Das ist ja der Stadtteil in Bremen, in dem die Vontora-Familie wohnt. und wo auch die ganzen Werder-Profis, die ein bisschen besser situiert waren.
Der soziale Brennpunkt von Bremen, kann man sagen, ne?
Genau. Dafür, also für Oberneuland hat die Bild-Zeitung Begriffe wie Nobelstadtteil erfunden oder Promi-Gegend. Und von daher, genau, da war er Trainer. Die haben ja auch mal höher gespielt. Ich meine, Oberliga haben die damals mal gespielt, der FC Oberneuland oder vielleicht sogar Regionalliga, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber was danach bei irgendwelchen Mord-Podcasten, die auch sehr, sehr berühmt und sehr gefeiert werden, wird man wahrscheinlich sagen, danach verließ ich die Spur. Also zumindest meine, hilf mir mal auf die Sprünge.
Nee, das ist schon fast ein Volltreffer. Er ist sportlicher Leiter beim FC Oberneuland und da reden wir über den Tabellenersten der Bremenliga, sportlicher Leiter, also so eine Art Manager. Und er hat ein Sportfachgeschäft in Osterholz-Scharmbeck. Das ist ja auch in der Nähe von Bremen. So, und dann machen wir die einfachste.
Übrigens, Osterholz-Scharmbeck ist OHZ und das ist so wie Pinneberger Kennzeichen, wo man sagt, pennt immer. OHZ ist Opa hinterm Zaun, sagt man so in der Bremer Umgebung.
Das wusste ich noch gar nicht. Okay, ja. Wieder was gelernt. Und jetzt eine Frage, die ist hammerschwierig. Klaus Augenthaler, Libero. Klaus Augenthaler, auch einer der Weltmeister von 1990. Zwei Fragen zu ihm. Sein Spitzname.
Also bei Klaus Augenthaler muss ich natürlich nur sagen, da gibt es Fragen, die stelle ich. Und die Antworten, die gebe ich auch. Nein, bei Klaus Augenthaler, logischerweise Auge.
Ja, das haben wir gemeinsam. Und jetzt die Frage, das ist so eine
Schätz. Das ist mein Zweitlieblingsauge übrigens.
Ah, okay. Und jetzt eine Schätzfrage. Wie viele Falten hat Klaus Augenthaler im Gesicht?
ich würde sagen, also es ist eine Menge. Es ist eine Menge, weil, also mehr Falten, halt auf jeden Fall mehr Falten als alle Röcke aus Schottland. Und von daher würde ich sagen, es ist eine Menge. Ich würde sagen, wahrscheinlich kommt jeden Tag eine dazu, von daher kaum zu schätzen 250.000.
Es ist eine Menge, das ist genau die richtige Antwort, die wollte ich hören. Das war der eine überrascht den anderen und jetzt bin ich dran. Jetzt darfst du mich überraschen.
Das Witzige ist ja, weil der eine überrascht den anderen, dass wir wirklich nicht wissen, worauf wir uns vorbereiten. Aber weil ich das heute so cool fand, als ich das las, es geht in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 1990, habe ich einen Spieler rausgesucht, aber ich wusste jetzt nicht, dass du dich so intensiv auf dieses Thema vorbereitet hast. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Frage für dich nicht ganz so schwierig sein wird. Und zwar reden wir über einen Spieler, der im Kader war, im deutschen Kader, im Weltmeisterkader von 1990, der unter anderem für den MSV Duisburg spielte, der 144 Mal für den SV Waldhof Mannheim auflief, der allerdings auch 291 Mal, und zwar zuletzt und auch während seiner Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft, für den ersten FC Köln spielte.
Paul Steiner.
Er ist geboren in Waldbrunn und er war während der Fußball-Weltmeisterschaft 1990, der älteste Spieler im deutschen Kader.
Jahrgang 57, Paul Steiner.
ein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Und das ist Paul Steiner, wie damals Andi Brehme. Es ist richtig Michael Augustin und Gerd Rubenbauer. Ja, Paul, du weißt wirklich alles. Woher weißt du das?
Naja,
ich hatte Paul Steiner habe ich noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen.
Weil, doch, das wusste ich schon, weil ich habe die WM damals im Alter von 13 aufgesaugt wie, ja, also mit maximaler Begeisterung. Und Sachen, für die man sich als Kind begeistert hat, die prägen sich ein bis ans Lebensende. Deswegen kann ich den Kader, den kann ich ja nachts um 3 auch aufzählen. Aber warum ich jetzt das Geburtsdatum von Paul Steiner wusste, das liegt tatsächlich daran, dass ich mich jetzt in den vergangenen Tagen sehr intensiv mit der WM 1990 beschäftigt habe. Eben, weil ich gerade so eine an einer WM-Serie arbeite. Das ist der Grund. Also ja, aber trotzdem danke für die Überraschung. Hab mich sehr gefreut. Nostalgisch, so nostalgisch waren wir lange nicht mehr. Ne? Also das macht Spaß, finde ich.
Absolut. Ja, wie hat Gerd Rubenbauer damals so schön gesagt, Michael Augustin, er wusste alles und halten konnte auch noch, was er verspricht. Nee, wirklich großartig. Übrigens, bei 1990 fällt mir auch noch eine kleine Geschichte ein. Und zwar, damals gab es ja neben dem Panini-Sammelheft auch noch das Hanuta-Sammelheft. Kennst du das auch noch?
Ja, klar.
Und ich weiß, dass wir das mit meiner Tante und mit meinem Onkel damals gemacht haben. Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, meine große Schwester vor allen Dingen, die hat ja fleißig mitgesammelt. Und ich glaube, denen fehlten am Ende nur noch Lothar Matthäus. Und die hatten wirklich einen Wohnzimmerschrank voll mit Hanutas, wo der Aufkleber rausgenommen wurde. Und diese Hanutas konnte keiner mehr sehen, konnte keiner mehr essen. Aber der ganze Schrank war voller Hanuta. Und natürlich hat man das nicht weggeschmissen, weil die natürlich auch Feuer waren. Und man kommt ja auch nicht aus einer Wegschmeißfamilie. Von daher gab es eigentlich, glaube ich, bis 1994 gab es noch die Hanutas von 1990 bei uns.
Ich hatte auch all die Sammelhefte, aber wahrscheinlich sind sie irgendwo beim Umzug abhanden gekommen. Habe ich alles nicht mehr. Heutzutage findet man ja auch viele Informationen. Ich würde dir da jetzt nichts Neues verraten. Im Internet. Ich hatte früher auch ganz viele Bücher über die einzelnen Fußballturniere, aber die sind zuletzt auch, ich glaube, bei einer groß angelegten Bücherspende gelandet. Ja, und vielleicht ist da auch irgendwo mein Hanuta Duplo Panini Album zwischengeraten. Fabian, ich fand, es war sehr angenehm, ja, mit dir über die Fußballvergangenheit, aber auch über die Gegenwart zu sprechen. Nächste Woche sprechen wir wieder in deinem Wohnzimmer, versprochen?
Versprochen. Und guck mal, so weit sind wir schon gekommen. Mittlerweile bin ich dein einziger Gast. Heute mit Fabian Witzke, mit dem Sportjournalisten Fabian Witzke und möglicherweise nächste Woche auch. Nein, wir sind an ganz vielen tollen Gästen dran. Wir hoffen, dass ihr uns das nachseht, dass wir heute nicht in einem Wohnzimmer gesendet haben oder senden konnten. Das tun wir genau nächste Woche nach. Was mich noch ganz kurz interessieren würde, sozusagen in 90 Sekunden, Michael Augustin, glaubst du, dass der Hamburger SV heute den entscheidenden Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg macht gegen Holstein Kiel? Du bist ja als Reporter im Stadion.
Ich brauche nicht 90 Sekunden, ich brauche eine. Nein.
Na, echt nicht? Glaubst du? Ich meine, der HSV hat in Liga 2 noch nie gegen Holstein Kiel gewonnen.
Der größte Gegner des HSV ist der HSV. Punkt.
Okay. Nee, ich sag, der HSV gewinnt heute gegen Holstein Kiel, auch wenn ihr wisst, dass ich im Zweifel Holstein Kiel immer mehr die Daumen drücken würde. Aber okay, wir lassen uns überraschen und nächste Woche sind wir schon viel schlauer. Mich hat's auch sehr, sehr gefreut und danke, dass du in Hamburg die Fäden zusammenziehst.
Habe ich sehr gerne gemacht. Fabian, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und ihr könnt uns natürlich auch zwischendurch sehen bei Instagram oder auch bei Twitter. Zum Beispiel die Umfrage verfolgen, unsere Tweets verfolgen. Folgt uns ohnehin. Vielleicht auch in der iTunes Podcast App. Da würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das war's von mir und von Fabian auch. Bis nächste Woche. Wiederhören.
Und auch von mir. Dankeschön. Instagram. Wir sind überall dabei. Macht's gut. Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.